Guten Tag und herzlich willkommen zu 30 Minuten Info der Redaktion Aufgehoben. Bei Radio Dreieckland auf der Ultrakurzwelle 102,3 MHz. Als am Mittwoch vergangener Woche die Große Koalition in Israel platzte, ging es vordergründig um die jüdischen Siedlungen, genauer um die Alimentierung jüdischer Siedler im Haushalt für das Jahr 2003. Der Vorsitzende der Arbeitspartei Avoda, Benjamin Ben-Eliezer, hatte verlangt, dass die Alimentierung jüdischer Siedler im Westjordanland und im Gazastreifen um rund 140 Millionen Euro gekürzt werde. Der rechtsnationale Likud mit Premierminister Ariel Sharon hatte dies abgelehnt, mit dem Ergebnis, dass die Große Koalition aus Likud und Arbeitspartei nach 19 Monaten der Zusammenarbeit scheiterte. Ministerpräsident Ariel Sharon hat jetzt am Dienstag das israelische Parlament aufgelöst. Neuwahlen sind für Januar oder Februar angesetzt. In den kommenden 30 Minuten wollen wir Auszüge aus einem Vortrag von Moshe Zimmermann dokumentieren. Darin wird es um eben diese jüdischen Siedlungen gehen, die das Ende der Koalition einläuteten. Der israelische Historiker Moshe Zimmermann hielt diesen Vortrag mit dem Titel »Die Lage in Israel, der Friede ausgeträumt« vor 2 Monaten am 11. September hier in Freiburg. Moshe Zimmermann wurde 1943 in Jerusalem geboren. Er entstammt einer jüdischen Familie aus Hamburg, die 1935 Deutschland verlassen musste. Im Mai dieses Jahres wurde er mit dem Dr. Leopold Lukas Preis ausgezeichnet. Mit diesem Preis wird, Zitat, sein politisches Engagement im Rahmen der israelischen Friedensbewegung und seines Eintretens für die friedliche Koexistenz der Israelis und Palästinenser in je ihrem eigenen Staat gewürdigt.
Die Sicherheit oder der Begriff Sicherheit war der Vorwand, solange es eine starke Gegenströmung gab. Wenn man die Begründung für die Entwicklung der Siedlungen verfolgt, auch die verbale Begründung, sieht man ganz klar, in der ersten Phase, im Jahr 68, wo noch die Arbeitspartei in der Regierung war, lag der Schwerpunkt bei der Sicherheit. Wir brauchen Sicherheit für den Staat Israel. Wir müssen unsere Grenzen, unsere neue Grenzen schützen, entlang des Jordan. Und deswegen bauen wir eben dort Siedlungen, aber nicht anderswo. Dann kamen aber die Siedlungen, die aus ganz anderen Gründen geschaffen wurden, in Hebron, mittendrin in der Stadt Hebron oder auf dem Berg und weit von Nablus. Die Begründung, die die Siedler selbst benutzt haben, war eben diese neue, die romantische. Die reicht aber nicht aus für eine Rückendeckung aus der Mehrheit der Bevölkerung. Und deswegen hat man auch hier die Sprache der Sicherheit benutzt oder diese Begrifflichkeit benutzt aus dem Bereich der Sicherheit. Wir schaffen mehr Sicherheit, indem wir uns dort etablieren, wo unsere schlimmsten Feinde sind, eben auf dem Berg unweit von Nablus oder unweit von Hebron oder unweit von Jerusalem. Mit diesem Vorwand konnte man indirekt immer mehr Unterstützung für diese Politik erhalten. Später hat man nach und nach auf diese Argumentation verzichtet. Heute ist es kaum mehr nötig, Sicherheitsargumente zu benutzen, um eine Siedlungspolitik zu rechtfertigen. Wir sind dort, weil eben das Land uns gehört. Der liebe Gott hat es uns versprochen und wir haben also mit dem lieben Gott nicht zu ringen, nur mit den Palästinensern, unsere schlimmsten Feinde, und deswegen müssen die Palästinenser das akzeptieren oder den Weg des Transfers gehen. Das ist mehr oder weniger die gängige Argumentation, weil man eben die Sicherheitsargumente nicht mehr braucht. Was sich durchgesetzt hat, und das habe ich betont, oder versuchte ich zu betonen, was sich durchgesetzt hat, ist diese Romantisierung und Religionisierung der Selbstwahrnehmung als Kollektiv in Israel und des jüdischen Charakters dieses Staates oder dieser Gesellschaft. Man kann im Großen und Ganzen selbstverständlich sagen, das Wort Sicherheit schwebt noch immer in der Luft, aber nicht mehr konkret, taktisch gesehen, hier ein Stützpunkt, um eine bestimmte oder eine gezielte Sicherheitsmaßnahme zu ergreifen, sondern ganz groß gesehen, wir sind als Volk gefährdet, wir kämpfen gegen ein Meer von Feinden, alle Welt ist dem Judentum verfeindet und wir repräsentieren ja das Judentum schlechthin. Und deswegen ist all das, was wir tun, ipso facto ein Akt der, zugunsten der Sicherheit des israelischen Volkes oder der Israels. Aber das ist schon das Wort Sicherheit im übertragenen Sinne. Das ist eben die Entwicklung, auf die ich hinweisen wollte. Das ist ein Switch im Kopf, in der Denkart der meisten Israelis. Es gibt heutzutage etwas mehr als 200.000 Siedler in einer Bevölkerung von etwa 6,5 Millionen Menschen. Da sind wir bei diesen 3%. Das heißt, rein demografisch gesehen sind sie eine Quantität negligible. Sie wären eine Quantität negligible, wenn sie nicht die Unterstützung von mehr als 50% der jüdischen Bevölkerung in Israel erhalten hätten. Es gibt in Meinungsumfragen immer wieder die Antwort auf die Frage, wären sie bereit, auf Siedlungen zu verzichten? Also mehr als 50% ja, aber nicht auf die gesamte jüdische Siedlung in den Gebieten und nicht, wenn dafür nicht der Terror ein Gegenpol wäre. Also unter dem Druck des Terrors oder unter dem Druck des Widerstands der Palästinenser ist man bereit, auch ab und zu hier nachgiebig zu sein. Aber wenn man nach der Grundstimmung fragt, ist mehr als die Hälfte der Israelis für die Fortsetzung dieser Siedlungspolitik. Und man muss auch zugeben, in dem Moment, wo man für die Räumung der Siedlungen spricht, ist es sehr leicht für diejenigen, die für die Siedlungen stehen, einen Slogan zu aktivieren, das besonders eindrucksvoll ist. Soll etwa ein Gebiet im Lande Israel Juden freigesprochen werden? Und damit ist die Diskussion zu Ende. Deswegen versuchte ich hier einen Vorschlag zu machen, der selbstverständlich nicht bei judenfreien Zonen endet, nur bei Zonen, die frei sind von Ansprüchen auf das gesamte Land Palästina nur für israelische Juden. Auf den Straßen Israels ist es heute legitim, Plakate oder Wandschmierereien verbreiten, die heißen, wir sind für den Palästina-Staat jenseits des Jordans. Wir bestimmen, das wird damit gemeint, wir bestimmen, wo die Palästinenser den Staat haben sollen. Das ist auch das, was Ariel Sharon selbst immer gepredigt hat. Für ihn existiert schon der Palästinenser-Staat. Der heißt Transjordanien. Und wenn die Palästinenser in einem Palästinenser-Staat leben wollen, sollen sie eben dorthin. Das ist etwas, was sich verbreitet hat. Mehr noch, die Parole Transfer ist die, oder Transfer bringt Sicherheit und Frieden. Transfer, das ist die Parole der Transferpartei, die mir besonders abends am Herz liegt, weil ich mit der, also im juristischen Streit mich befinde, schon seit jetzt 7 Jahren. Diese Transferideologie, die abstrus ist, nach meiner Meinung, diese Transferideologie hat Fuß gefasst. Die ist nicht mehr die Ideologie, für die 2-3% Leute ihre Stimme abgeben. Das ist eine Ideologie, die jetzt mehr als 50% tolerieren, vielleicht auch akzeptieren. Wenn man davon ausgeht, dass tatsächlich am Ende der Transfer stattfindet, dass die Palästinenser verschwinden. Die christlichen Palästinenser sind sowieso geneigt, nach Amerika auszuwandern. Die muslimischen Palästinenser sind unter dem heutigen Druck gezwungen, darüber nachzudenken, ob es nicht doch besser wäre, auszuwandern. Und da beginnt ein Prozess, wo am Ende nicht der Palästinenser steht. Das heißt, dieser Vorschlag, den Sie hier machen, den wir schon auch aus der israelischen Politik seit 20 Jahren kennen, dieser Vorschlag wird immer weniger realistisch, weil eben die Grundhaltung mehr und mehr in Richtung Transfer geht. Das ist kein Versuch hier, die israelische Politik oder noch mehr die israelische Gesellschaft zu verleumden. Das ist wieder eine Beobachtung, die man leider machen muss. Ich hielt diese Transferpolitik für gefährlich, aber zu der Zeit, wo nur 2-3% sich oder diese Politik unterstützt haben. Und leider war meine Befürchtung fundiert. So eine Idee kann sich verbreiten. Und in dem Moment, wo die Schranken wegfallen, anders formuliert, wo Amerika auf der Seite Israels durch dick und dünn steht, ist das machbar. Und ein Vergleich wird immer gesucht. Also die Amerikaner haben sowieso ihre Westgrenze immer weiter nach Westen gedrückt. Also die werden uns nichts mehr sagen können. Und bei uns ist es nur, wir drücken die Grenze immer weiter nach Osten. Stellen Sie sich vor, hier steht ein Vertreter der Likud-Partei. Also wer also die Verträge nicht ernst genommen hat, waren einzig und allein die Palästinenser. Wir Israelis waren immer bereit, Verträge zu schließen, Verträge zu unterzeichnen und die auch zu verwirklichen. Geben Sie mir nur ein Beispiel dafür, wo wir nicht bei unserem Wort geblieben sind. Dann können Sie selbstverständlich eine lange Liste machen und da hält man die Ohren und damit ist die Sache gelaufen. Dieser Vorwurf hat selbstverständlich sehr viel in sich. Man muss zugeben, das Einhalten von Versprechungen oder Grundkondition ist nicht die Stärke von beiden Seiten in diesem Fall. Weil eben beide Seiten wissen, man muss etwas unterzeichnen und dann erstmal sehen, wie man das in Taten umsetzt. Aber die Vorwürfe der Palästinenser sind begründet. Nur sind die Vorwürfe der Palästinenser in Israel nicht akzeptabel oder noch schlimmer, die werden ignoriert. Die Palästinenser wie Frau Nasser können selbstverständlich hier in Europa herumlaufen und ihre Sache erklären. Das hilft aber sehr wenig. Wenn auch hier Leute überzeugt sind, dass den Palästinenser Unrecht gemacht wurde, hilft es den Palästinensern überhaupt nicht. Und schon gar nicht, wenn es aus Deutschland kommt, weil dann auch so eine Parole kommt, die Sie alle kennen. In Israel versuchen Palästinenser oder auch bestimmte Israelis aus einer bestimmten Richtung, die ich gut genug kenne, eine alternative Erklärung abzugeben für das, was sich entwickelte, wo der Vorwurf, dieser Vorwurf eben beinhaltet ist. Da trifft man aber nur auf Ablehnung. Die Ablehnung ist so stark, dass man nicht mehr gehört wird. Die Leute wissen immer besser Bescheid. Wenn ich zum Beispiel erklären muss, weshalb die Palästinenser doch am Ende zu Gewalt gegriffen haben im Jahr 2000, kann ich selbstverständlich aufgrund meiner Beobachtungen sagen, die Palästinenser haben einen Kontrakt, ein Abkommen unterzeichnet, mit der Hoffnung, dass tatsächlich die Israelis einen Baustopp für die Siedlungen einhalten. Die Siedlungen wurden weitergebaut in der Zeit Netanjahus und auch zur Zeit von Barak. Und deswegen konnten die Palästinenser nicht neutral zuschauen, wie sich das entwickelt, wie so eine Katastrophe sich entwickelt. Das ist aber etwas, was für die öffentliche Meinung in Israel nicht mehr akzeptabel ist. Dort wird immer wieder auf den palästinensischen Terror hingewiesen, der tatsächlich existierte und, wie ich vorher gesagt habe, der nicht nur unmenschlich ist, sondern auch politisch für die Palästinenser schädlich. Wenn man das betont oder überbetont, sind alle anderen Argumente, alternative Argumente außer Kraft gesetzt. Das Argument, die Araber, die arabischen Staaten haben Israel im Jahr 48 bereits angegriffen, wird immer wieder genutzt. Das ist richtig. Die arabischen Staaten haben Israel im Jahr 48 nicht anerkannt, aus ihren Gründen, und haben Israel angegriffen und haben den Krieg verloren. Wenn man aber daraus deterministisch schließt, es wird nie möglich sein, mit den Arabern eine andere Politik zu betreiben, dann ist eben dieses Argument sehr gewichtig. Nur denkt man in anderen Sachen nicht so deterministisch. Die Tatsache, dass die Deutschen früher mal gegen die Franzosen gekämpft haben, bedeutet ja nicht, dass ich nicht davon ausgehen kann, dass sich hier etwas ändern kann. Oder irre ich mich? Also ich werde mich beim nächsten Krieg zwischen Deutschland und Frankreich freiwillig melden. Werde ich nicht verraten, auf welche Seite. Kurz, zwischen dem Jahr 1948 und 2002 gab es Entwicklungen, die die Relevanz des Krieges im Jahr 1948 relativiert haben. Zum einen, es gibt einen unterzeichneten Frieden zwischen Israel und Ägypten. Ägypten war der größte Staat, der damals Israel angriff und im Krieg gegen Israel war. Es gibt jetzt ein Friedensabkommen zwischen Israel und Ägypten seit dem Jahr 1979. Es gibt Frieden zwischen den beiden Staaten. Es gibt Frieden seit 1994 zwischen Israel und Transjordanien. Wieso soll es nicht eine andere Art von Nebeneinander zwischen Israelis und Palästinenser geben als Krieg? Deswegen ist das, was im Jahr 1948 geschah, nicht ein Grund dafür anzunehmen, dass das nicht mehr rückgängig gemacht oder anders behandelt werden kann. Zweitens, wir haben mich überzeugt, nicht in der Form, wie Sie das formuliert haben, die Juden. Also diese Formulierung habe ich hier nicht benutzt, weil ich eben sofort nachdenken muss, was tun wir mit den Mischlingen. Ersten Grades, zweiten Grades, Mischehen, schon ein interessantes Problem, das nicht unbekannt ist in bestimmten Gegenden der Welt. Sondern gehen wir davon aus, es gibt Israelis, davon sprechen wir, und Palästinenser. Die Israelis sollen auf der einen Seite der Grenze leben und die Palästinenser auf der anderen. Nur ist eben das Problem, dass die Siedlungen so eine Grenze nicht ermöglichen. Es sieht so wie ein Schweizer Käse aus. Auf der einen Seite Israel, die Grenzen des Jahres 67, mehr oder weniger. Auf der anderen Seite Palästina, dieselben Grenzen, aber mittendrin hat man dort israelische Enklaven, keine Autonomiegebiete von jüdischen Siedlern. Das akzeptiert man auch auf der israelischen Linke. Solange man nicht diese Form der Föderation oder Konföderation akzeptiert, solange man noch altmodisch nationalstaatlich denkt, muss man eben zwischen beide Staaten, Palästina und Israel, eine Grenze schaffen. Und das bedeutet, dass jenseits der Grenze keine israelische Enklaven oder Exklaven existieren können. Und da sind wir wieder zurück. Entweder beim Vorschlag, die Siedlungen total zu räumen, wie hier bereits vorgeschlagen wurde, oder diese Siedlungen zu Autonomiegebiete innerhalb des Palästinastaats zu verwandeln oder zum Teil des Palästinastaats zu verwandeln, ohne die Bevölkerung zum Auswandern zu zwingen. Das ist möglich. Das ist aber nicht das, was die israelische Politik seit dem Jahr 68 betreibt. Und deswegen ist dieser Vorschlag eben weniger realistisch als andere Vorschläge, die hier gemacht wurden. Und noch zum Schluss, die Juden kämpfen um ihr Leben, die Palästinenser kämpfen um ihr Leben, es gibt Juden, die um ihr Leben kämpfen, aber das als Kampf um die nackte Existenz des jüdischen Staates oder der Bewohner des jüdischen Staates zu bezeichnen, ist eben eher ein Euphemismus. Das ist eher ein Vorwand, um den Terror gegen die Palästinenser oder, anders formuliert, den Kampf gegen den Palästinenser, gegen die Palästinenser zu rechtfertigen. Es ist richtig, es gab Siedlungen schon vor 1948. Das heißt, als der Zionismus das Land Palästina oder Zion besiedeln wollte, seit Beginn des zionistischen Unternehmens, gab es noch keine Unterscheidung zwischen Palästinensergebiet und zionistischem Gebiet. Da gab es Siedlungen überall. Und da machten die Palästinenser oder die arabischen Staaten, die Palästina erobert haben im Jahr 48, Ägypten im Gazastreifen und die Jordanier in der Westbank, wieder im Nachhinein kann man sagen, ein Fehler, indem sie diese Siedlungen oder die Siedler vertrieben haben oder ermordet haben und die Siedlungen zerstört haben. Und damit bewiesen, dass eine arabische Politik keine jüdische Minderheit oder keine zionistische Minderheit dulden wird, war meines Erachtens aus der Sicht des Historikers ein Fehler. Das ist aber das, was relevant ist für unsere Diskussion. Nicht, dass die Siedlungspolitik eine Kontinuität schafft. Die Siedlungspolitik bis zum Jahr 47, 48 hat eine bestimmte Richtung eingenommen. Die Siedlungspolitik seit dem Jahr 67 knüpft nur angeblich an die alte Siedlung an. Man übernimmt auch die alten Namen und versucht, wie zum Beispiel in Gush Etzion, dort eine Romantik, eine kurzfristige Romantik zu beleben. Das ist aber hier klarzustellen, um eben nicht zur Schlussfolgerung zu kommen, die Versuche gab es seit eh und je und deswegen gab es seit dem Jahr 67 nichts Neues. Es ist eben entscheidend Neues, was seit dem Jahr 67 dort geschieht. Zur zweiten Frage der Befruchtung des Landes. Wenn wir mit den westeuropäischen oder europäischen Werten nach Palästina kommen, ist es selbstverständlich ein Bonus für die Zionisten oder für die jüdische Siedlung, dass die das Land fruchtbar machte. Also da bin ich mir nicht sicher, wie viele deutsche Touristen damit einverstanden sein werden, dass die Wüste völlig verschwindet. Was tun die Touristen, wenn sie nicht die Wüste besuchen wollen, die sie nicht zu Hause in Europa haben? Es geht hier aber um Werte. Für die Zionisten war es selbstverständlich, eben weil sie aus Europa kamen, dass es ihre erste Aufgabe ist, dieses Land, das tatsächlich nicht entwickelt war, in europäischen Maßstäben, dieses Land zu entwickeln. Tut man das in Kooperation mit der dort lebenden Bevölkerung, kann man selbstverständlich auch eine Zustimmung für diese neue Wertvorstellung bekommen. Besteht man aber auf eine Konfrontation, ihr sagt die anderen, wir haben auf unsere Art und Weise hier das Land zu befruchten, gibt es den Konflikt oder eine Vertiefung des Konfliktes und eine Nichtakzeptanz für diese neue Idee. Für Palästinenser, das war mir auch am Anfang nicht klar, für Palästinenser ist der Ölbaum, und deswegen ist Farhad Nasser auch, oder klammert sich die an dieses Symbol, der Ölbaum, das, was auf dem Land Palästina florieren soll. Nicht die Eukalyptusbäume, die man aus Australien importiert, oder die Orangenplantagen. Das ist eine ganz andere Wertvorstellung von Land, von Befruchtung des Landes, von einer Produktivierung des Landes. Hätten die Israelis, hätten früher die Zionisten, hätten die aus Europa kommenden Juden den Arabern in Palästina diese Art von Vorstellung, diese Wertvorstellung schmackhaft gemacht, in Anführungszeichen, hätten wir wahrscheinlich den Konflikt weitgehend entschärft. Da es aber politisch verquickt war mit dieser Konfrontation, hat die andere Seite das eben nicht akzeptiert. Und für Palästinenser ist das eben kein Argument. Tut uns keinen Gefallen. Bleibt in Europa, so ungefähr, und bringt uns eure Bäume nicht. Diejenigen, die sich mit Schulbuchforschung befassen in Israel, wissen genau Bescheid, dass seit dem Jahr 1993 ein Prozess der Verbesserung der Art der Darstellung der anderen Seite in den palästinensischen Schulbüchern stattfand. Das heißt, wenn man nicht nur die Slogans benutzt, sondern die Bücher selbst analysiert, und ich verlasse mich auf diese Leute, die diese Forschung betrieben haben, gab es schon eine Tendenzwende, dass nach 2000 es wieder rückgängig gemacht wird, darf uns nicht verwundern. Aber alle diese Argumente sind uns oder mir sehr gut bekannt, weil das die Argumente sind, die das israelische Außenministerium immer im Ausland verbreitet. Diese Argumente haben etwas in sich. Es kommt darauf an, für wen.